Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Weihnachten ist vorbei. Das ist eine Binse. Die Frage ist, endlich oder schade schon? Wir haben Weihnachten so unterschiedlich erlebt. Für die einen vielleicht langweilig, stressig, für die anderen schön, endlich trifft sich nochmal die Familie. Die Nachrichten zeigen regelmäßig diesen Widerspruch zu der Botschaft von Weihnachten, Friede auf Erden. Es ist kein Frieden. Die Hausfrauen und Mütter sind froh, dass es endlich vorbei ist. Dieser Wahnsinnsstress. Ende August, diese Nikoläuse beim Aldi. Und dann geht das ja bis jetzt zu den Schnäppchen. Immer weiter. Es wird ja so gesteigert. Weihnachten ist ja so ein Hype. Das erträgt ja keiner. Zwei Journalisten schrieben, Weihnachten und Silvester gehören abgeschafft. Auch eine Meinung. Wir feiern es tapfer weiter. Warum? Was ist an Weihnachten passiert? Nach Weihnachten ist vor Weihnachten. Diese Erwartung ist vielleicht bei kleinen Kindern groß, sie entlädt sich dann bei der Bescherung, wenn die Geschenke ausgepackt werden und die Berge von Papier unter dem Weihnachtsbaum sich türmen. So schnell geht das alles vorbei. Wir haben früher ein Lied gesungen in der Sonntagsschule, ach wie kurz sind solche Freuden. Und spätestens bei Knut, wenn die Weihnachtsbäume eingesammelt werden und entsorgt werden oder die Feuerwehr kommt, dann war es das endgültig. Das hat mich gewundert, als ich beim Spaziergang am ersten Weihnachtstag oben in Pernse vorbeikam, der Bauer, der die Weihnachtsbäume, den ganzen Hof voll hatte, kein Baum mehr da. Am ersten Weihnachten, alles weg, als ob nichts gewesen wäre. Sauber geputzt, keine Nadel. Unglaublich. So schnell kann es gehen. Auf zum nächsten Event, Silvester. Man kommt ja völlig durcheinander bei den Tagen. Welchen Tag haben wir? Heute ist Sonntag, okay. Morgen Montag, dann schon wieder Silvester. Weihnachten, nach Weihnachten ist vor Weihnachten. Weihnachten gehört abgeschafft? Nein, warum nicht? Ich las bei einem der sehr interessante Gedanken, Robert Betz geschrieben hat, veröffentlicht hat. Viele Menschen leben, ohne zu wissen wofür, etwa 50 Jahre lang geht das so. Man erwartet etwas, immer das Nächstliegende. Das ganze Leben besteht aus Warten, aus Zielen, wenn du erstmal groß bist, wenn du dann zur Schule kommst, wenn du eine höhere, sogenannte höhere Schule besuchst. Und so geht das immer weiter. Immer weitere Wünsche, größere Erwartungen und nicht alle erfüllen sich. Wie hält man das aus? Und irgendwann kommt ein Punkt, wo man desillusioniert ist, wo man nichts mehr erwartet oder wo man Negatives erwartet, damit man nicht enttäuscht wird, damit man nicht so tief die Leere spürt. Man lebt eigentlich das ganze Leben in Erwartung dessen, was andere an Erwartungen an uns stellen, was man halt so macht, erfolgreich zu sein, einen guten Job zu haben, eine tolle Frau, einen tollen Mann, eine tolle Partie, ein eigenes Auto, vielleicht auch Anerkennung, soziale Anerkennung, Ehre. Und dann? Ich sah, als ich noch einen Blumenstrauß kaufte, die Weihnachtskarte, wo zwei Gänse unterwegs waren und die eine Gans fragte, glaubst du an ein Leben nach Weihnachten? Was kommt denn dann noch nach Weihnachten? Was kommt denn, wenn wir älter sind und schon alles erlebt haben? Meine Eltern haben Weihnachten im Krieg erlebt, meine Großeltern, und ich kenne diese Geschichten. Auch aus dem Ersten Weltkrieg diesen Wahnsinn. Nach Weihnachten ist vor Weihnachten. Und ich habe mich das wirklich gefragt, gibt es etwas, was unabhängig von diesem Hype, von diesen Events, von diesem Stress trägt und mich froh und erwartungsvoll leben lässt? Und wenn ja, was ist das? Und ich bin auf diese kleine Geschichte gekommen, die Veit Glasberg eben vorgelesen hat, die oft untergeht bei den großen Geschichten, die man liest an Weihnachten, bei der Weihnachtsgeschichte von der Ankündigung der Geburt. Wir kennen das alle, dieses junge Mädchen Maria, die völlig erschrocken war. Sie sollte ein Kind bekommen. Sie war Jungfrau. Dann diese gewaltigen Engel, die diesen Männern auf Bethlehems Fluren, diesen Hirten, die da ihre Schafe hüteten, begegneten und die wichtigste Botschaft der Welt anvertraut haben. Und die dann, diese Hirten, weitergegangen sind, zurückgegangen sind und überall davon erzählt haben. Das wichtigste Ereignis haben wir miterlebt. Christus, der Retter, ist geboren. Und wie ging es dann weiter? Und das ist unser Thema. Nach Weihnachten. 7 Tage nach der Geburt wurde das kleine Baby beschnitten. Das war ein kleiner medizinischer Eingriff, der Jahrhunderte, Jahrtausende alt ist. Er hat uns in Deutschland im letzten Jahr beschäftigt. Das höchste Gericht hat entschieden, dass das auch in Deutschland gestattet ist, die Beschneidung aus religiösen Gründen, wenn das Kindswohl gesichert ist und medizinisch alles okay ist. Die Juden dürfen ihre Kinder nach wie vor beschneiden. 40 Tage nach der Geburt war es üblich, dass die Eltern eines Kindes ein Opfer brachten im Tempel. Und so gingen auch Maria und Josef nach Jerusalem zum Tempel. Und das ist der äußere Rahmen unserer Geschichte nach Weihnachten, 40 Tage danach. Und da passiert etwas Interessantes, und das hat mich sehr beeindruckt, und da möchte ich einige Gedanken euch weitergeben. Nach Weihnachten ist vor Weihnachten. Lukas schreibt von 2 Menschen, 2 alten Menschen, Simeon und Hanna. Und mich hat das Leben dieser Menschen und diese Situation deshalb beeindruckt, weil sie so unspektakulär alt geworden sind und doch in den Jahrzehnten ihres Lebens voller Erwartung waren. Nicht resigniert, nicht stumpf, abgestumpft sind, sondern wach, erwartungsvoll gelebt haben, um dann den einzigen Augenblick, diesen Moment erlebt haben, der ihr Leben verändert hat und der ihnen bestätigt hat, dass das, was Gott sagt, stimmt und eintritt und man das persönlich erfahren kann. Und das ist das Geheimnis von Weihnachten. Und das verpassen viele, viele Menschen in dem ganzen Weihnachtshype. Man wird ja besinnungslos, wenn man die Weihnachtsmärkte und die Innenstädte nicht meidet. Hier wird einfach gesagt von Simeon, damals lebte in Jerusalem ein Mann, der hieß Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf den Trost Israels. Das hat sein Leben bestimmt. Nur das. Man hat vielleicht überhaupt nicht Notiz von ihm genommen. Er stand auf keiner Bühne. Er war einfach nur fromm und rechtschaffen und hat in seinem Leben jeden Tag versucht, den Willen Gottes zu tun. Er hat den Willen Gottes gekannt. Er hatte die alten Schriften. Er hat sich danach gerichtet. Das ging nicht automatisch, wie bei uns auch nicht, bei keinem. Aber das stand über seinem Leben. Er wusste, Gott ist gut. Und was Gott sagt, ist gut. Und was Gott verheißt, ist gut. Das wird ja heute völlig angezweifelt. Gott ist ja oft, so wird es dargestellt, zumindest in linken Medien, die Ursache für Krieg, für Stress und das Elend in dieser Welt. Ein völlig verqueres Gottesbild. Der Gott der Bibel ist anders. Er wird uns dargestellt als der, der uns das Leben schenkt, der uns segnen will und der uns Gutes will. Im Deutschen gehören die Worte Gott und gut zusammen. Sie haben eine Wurzel. Gott ist gut. Und dieser Mann war davon überzeugt. Und jetzt lebte er Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr, einfach fromm. Er kam nicht in Idea, nicht auf Facebook, er kriegte keinen Orden, er hatte keinen Titel, überhaupt alles gar nichts. Völlig unspektakulär. Und das finde ich so spektakulär. Weihnachten war vorbei und er erlebt Weihnachten. Deshalb ist es noch nicht zu spät. Wenn du Stress hattest dieses Weihnachten, das Schönste kommt ja noch. Das ist die Botschaft. Wir sind auch nicht abhängig von Zyklen, alte Kirchenjahreszyklen, die der Handel gnadenlos ausschlachtet und die Wirtschaft. Wohl dem, der davon unabhängig ist. Ich habe kein Problem, mich an Weihnachten zu freuen und auch das mitzumachen. Ich tue es auch wirklich gerne. Und ich freue mich richtig, wenn der Weihnachtsbaum an ist und die Familie da ist, natürlich. Keine Angst, ich bin kein Kulturbanause, der jetzt alles platt machen will. Aber es gibt eine Wirklichkeit, die ist tiefer, die ist schöner, die hält, auch wenn diese kurzen Freuden so schnell verwelken und die nadelnden Weihnachtsbäume abgeholt werden und man überlegt, wie komme ich aus dieser depressiven Phase wieder raus. Hier wird uns ein Mann gezeigt, und das finde ich vorbildlich und das finde ich so beeindruckend, der ist alt geworden und wach geblieben und erwartungsvoll geblieben. Er wartete auf den Trost Israels. Worauf wartet ihr? Was erwartet ihr? Was sind eure tiefsten Sehnsüchte? Und jetzt könnte ich Maslows Bedürfnispyramide erklären, das will ich jetzt gar nicht. Jeder hat ja Bedürfnisse, jeder hat Erwartungen. Gesundheit wird gewünscht. Es ist schön, wenn ich, ja, es gibt sie noch, die alten Weihnachtskarten, wo man auch ein frohes und gesundes neues Jahr wünscht. Das finde ich gut, das ist ein Geschenk. Was erwarte ich? Hier steht, er wartete auf den Trost Israel im tiefsten Grunde. Warten wir und erwarten wir etwas, das wir uns selber nicht geben können und das uns andere Menschen auch nicht geben können, das uns nur Gott schenken kann. Nämlich den Trost, der hält, der uns erfüllt, der uns befreit zu einem Leben, das weltzugewandt ist und Gott zugewandt ist. Fest steht, dass es keinen Menschen gibt hier im Saal, der nicht enttäuscht ist, der nicht verletzt ist, der nicht erlebt hat, meine Träume, meine Sehnsüchte sind geplatzt. Und wenn man älter wird und kann das Leben nicht mehr zurückdrehen, dann wird das umso stärker, dieses Bewusstsein. Und was ist dann? Wenn man jung ist, dann hat man ganz, ganz viele Wünsche. Und das ist gut so. Hab große Träume. Der größte Traum dieses Mannes war, ich will nicht groß rauskommen, sondern ich will erleben, dass das, was Gott verheißt, eintritt. Und zwar nicht nur individuell für mich, für mein kleines Leben, sondern für Israel. Und jetzt müssen wir uns die Situation vergegenwärtigen. Israel war nicht frei. Israel wartete seit Hunderten von Jahren. Der Prophet Jesaja hat 700 Jahre vorher diesen berühmten Satz, Jesaja 40, gesagt, tröstet, tröstet mein Volk. Das war eine tiefe Sehnsucht, endlich befreit zu werden. Und was sahen die Juden? Tag für Tag die Römer, die ihnen zeigten, wir sind die Herren hier. Du bist nichts. Ohne uns kannst du gar nichts. Und das ist sehr, sehr demütigend. Feststellen zu müssen, ich bin überhaupt nicht so frei, wie ich sein will. Und wie bekomme ich diese Freiheit, diesen Trost, diese Gewissheit, ich bin bei mir selbst und ich bin bei Gott und ich habe das gefunden, nachdem ich mich im tiefsten gesehnt habe. Es gibt eine alte Bekenntnisschrift, der sogenannte Heidelberger Katechismus aus dem 17. Jahrhundert. Ist nicht alles schlecht, was alt ist. Und das ist ein Katechismus, der Fragen stellt und Antworten gibt. Und die erste Frage heißt, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Wenn alles verblasst, wenn alles verwelkt, was bleibt? Halte die Pause aus. Und das ist so gut, bei dem ganzen Weihnachtsstress, einfach darüber nachzudenken, was ist es, was hält, dein einziger Trost? Und die Antwort im Heidelberger Katechismus, dass ich mit meinem Leben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem Leben für mich bezahlt. Er hat alles das weggenommen, was mein Leben kaputt gemacht hat, die Sünde. Und er hat mich befreit, ein Leben zu führen zu seiner Ehre. Das klingt vielleicht für einige etwas fromm, aber hinter dieser frommen Sprache steckt eine tiefe Wahrheit. Es geht um den einzigen Trost im Leben und im Sterben. Es geht um das Entscheidende, dass ich Anteil haben darf an Gott. Und das ist das Unglaubliche und das Einzigartige an Weihnachten. Wie kriegen wir denn Anteil am Leben? Wie kriege ich denn Anteil an dem Segen? Wie kriege ich denn Anteil an dem Reichtum? Alle wollen reich, erfolgreich, gesund und fit sein. Man könnte ja jeden Tag nichts anderes lesen als Literatur, Wellness, wie ich fit werde, wie ich fit bleibe, noch ein besseres Rezept, das die Gaumenfreuden kitzelt und trotzdem nicht zunehmen und erfolgreich werde ich auch und. Und alles das gibt mir letztlich Gott, nicht materiell, sondern im Tiefsten, indem ich Anteil habe an ihm. Und wie kriege ich Anteil an ihm? Indem ich seine Gebote halte, indem ich jeden Sonntag in die Kirche gehe, indem ich mich bemühe, wer immer strebend sich bemüht, der wird es vielleicht schaffen. Den werden wir erlösen, Goethe? Nein. Die Botschaft von Weihnachten ist, Gott hat es nicht ausgehalten, unser Gekrampfe, unser Gehetze mit anzusehen, das uns letztlich ins Verderben gehen lässt. Und deshalb ist er selbst gekommen. Deshalb ist er einer von uns geworden. Deshalb hat er Anteil genommen an unserem Leben. Deshalb ist er ein Mensch geworden, hat sich in Windeln wickeln lassen. Wir haben gerade unser Baby, unser Enkelchen. Das ist ein Wunder. Es ist wunderbar. Und wenn ich dieses kleine Wesen halte, dann staune ich, Gott wird so ein Kind. Gott nimmt Anteil an uns und deshalb darf ich Anteil an ihn gewinnen durch Jesus. Es ist überhaupt keine Botschaft, jetzt musst du. Und die ganzen offiziellen Botschaften, es ist ja richtig, diese Themen. Lampedusa, dieses Flüchtlingselend, diese Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft. Wir müssen die Welt verändern, die Gesellschaft verändern, ja. Aber zuerst müssen wir selber verändert werden. Zuerst brauchen wir selber den Trost, die Gewissheit, die Freude. Gott nimmt mich an und er kommt mir so weit entgegen, wie es anders gar nicht geht, tiefer, kleiner. Er wird einer von uns. Und jetzt darf ich vor diesem Kind knien und darf es anbeten. Und ich darf in diesem Kind, das ich nicht verniedliche, das schon einige Tage später auf der Flucht war. Jesus war Migrant. Jesus ist verfolgt worden. Jesus musste fliehen vor denen, die ihn töten wollten. Jesus musste nach Ägypten. Was ist in Ägypten los? In unseren Tagen. Ägypten hat eine Verheißung, steht schon in der Bibel. Ich warte, dass Menschen anfangen, ihre religiösen Wahnideen vor diesem Kind niederzulegen und diesen Mann des Friedens, der für seine Mission ans Kreuz ging und sich nageln ließ und sich solidarisch machte mit meiner und mit eurer Schuld und der da nicht geendet ist, der auferstanden ist, der lebt und der kommt und der Frieden herstellen wird, dass dieser Mensch, dass dieser Gott unser Leben bestimmt. Also Simeon, er lebte rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf den Trost Israels. Und er war voll Geistes. Wir brauchen einen Geist, wir brauchen einen anderen Geist als den Geist dieser Welt, der nur materialistisch, der nur giert, der nur sich selber sieht. Wir brauchen den Geist von Gott, der uns die Augen öffnet darüber, wer wir wirklich sind und was wir wirklich brauchen. Wir können das gar nicht von uns. Wir können nicht Frieden schaffen. Wir können kein Glück schaffen. Es wird uns geschenkt, wenn wir uns dem öffnen, der es gibt. Ich bin so froh, dass nach Weihnachten vor Weihnachten ist. dass wir jetzt nicht alles einmotten, die ganzen Kugeln, den ganzen Schmuck in den Keller und das war's. Ey, das wäre ja ätzend. Wenn es das gewesen sein soll. Und ich finde es so spektakulär und toll und so befreiend, dass der Heilige Geist diesem alten Mann den Impuls gibt, geh jetzt zu dem Tempel. Wir fragen uns vielleicht oft, was muss ich jetzt tun, damit ich was ganz Besonderes von Gott erlebe? Nichts anderes als das. Jeden Tag rechtschaffen und fromm zu leben und sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Wachsam zu sein, sensibel zu sein und auf den hinzuführen zu lassen, der das Leben ist. Jesus, dieses Kind, dieser Mann, dieser Erlöser ist das Leben. Das Licht der Völker, wie dieser alte Simeon dann in seinem Lobpreis sagt. Das ist eine Wahnsinnsszene. Da kommt dieses arme Ehepaar. Sie waren arm, das wissen wir deshalb, weil sie nur zwei Täubchen hatten als Opfer. Sie konnten sich noch nicht mal ein Schäfchen kaufen. Keine großen Geschenke. Und jetzt kommen sie mit diesen Täubchen zum Opfer, sind gerade auf dem Weg und dann tritt dieser alte Mann zu diesem Ehepaar. Und er nimmt einfach das Kind in seine Arme. Er nimmt Maria das Kind ab und fängt an, einen Lobpreis laut und deutlich zu sagen. Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben. Ihr Lieben, ich weiß, jetzt über Sterben zu reden ist nicht schön, aber wir kommen nicht drum herum. Wir werden alle sterben müssen. Und die Frage ist nicht, wann die entscheidende Frage oder wie, sondern die entscheidende Frage ist, wem sterbe ich und wie im Frieden. Jetzt kann ich im Frieden sterben. Mein Leben hat sich erfüllt. Wohl dem, der am Ende seines Lebens sagen kann, ich habe Frieden. Und das ist die Botschaft von Weihnachten. Hast du Frieden mit Gott? Hast du Frieden mit dir selbst? Hast du Frieden mit deiner Familie? Hast du Frieden gefunden? Dafür ist Gott gekommen. Dafür hat er sich entäußert, hat den Himmel verlassen, ist in den Dreck und in die Dunkelheit dieser Welt gekommen, ist in mein persönliches Elend gekommen, in meine Schuld, um mich zu befreien. Welch ein Geschenk, mit Geld nicht zu bezahlen. Mit eigenen Augen habe ich das Heil Gottes gesehen. Unsere Augen sehen schön geschmückte Räume. Das ist schön, ich liebe es, Ästhetik. Aber ich möchte dahinter schauen. Meine Augen haben den Heiland gesehen. Hast du ihn gesehen? Bist du ihm begegnet? Darum geht es an Weihnachten. Und deshalb ist nach Weihnachten vor Weihnachten. Und deshalb ermutigen uns diese zwei unspektakulären Menschen, erwartungsvoll zu leben und nicht eher aufzugeben mit den Träumen, bis wir gefunden haben. Sucht mich, so werdet ihr leben. Und die zweite Frau, die zweite Person, die uns hier genannt wird, ist Hanna, eine uralte Frau. Je nach Zählung, man kann das im Griechischen unterschiedlich übersetzen, ist sie 84 oder 91 oder über 100 Jahre alt geworden. Man denkt, du liebe Zeit, steinalt, die sitzt da nur im Sessel und dämmert vor sich hin. Nein, die ist eine Prophetin. Hey, es gibt alte Prophetinnen, auch unter uns, die wach sind für Gott, die dem Geist Raum geben. Und diese alte Frau kommt und fängt plötzlich an zu reden von allen, die es hören wollen und die es nicht hören wollen. Dieses Kind ist der lang ersehnte Erretter der Welt. Puh, ist das alles spannend. Maria und Josef haben sich angeguckt. Wachen wir, träumen wir, was geht denn hier ab? In welchem Film sind wir denn hier? Sind die Alten übergeschnappt? Zu viel Glühwein? Gab es damals noch nicht, da gab es was anderes. Alles klar, alles wahrhaftig und sauber und beeindruckend wach für Gott. Sie pries Gott und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Ich komme zum Schluss. Was heißt das für mich, für uns? Nach Weihnachten ist vor Weihnachten. Ich habe mal für mich drei Fazitgedanken. Erstens, ich möchte ein erwartungsvoller auf Gott hin erwartungsvoller Mensch werden, noch mehr werden. Seit 700 Jahren war diese Sehnsucht, tröstet mein Volk. Gott, komm, ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Und ehrlich, wenn ich die Nachrichten sehe, wenn ich dieses Elend sehe, im Sudan, in Ägypten, in Syrien, dann, was macht ihr dann? Stumpfen wir dann ab oder beten wir, Herr, erbarm dich, komm. Und was kann ich tun, mit dazu beitragen? Das Entscheidende ist, ich möchte erwartungsvoll bleiben, bis zuletzt, dass Gott handelt, auch in meinem Leben. Und dass ich nicht nur so ein frommes Gedöns mache, so eine fromme Socke bin, die einfach nur sich zum Gottesdienst schleppt, sondern dass ich ein erwartungsvoller Mensch bin, der bis ins Alter weiß, Gott macht seine Verheißungen wahr. Und der auch erleben darf, völlig unspektakulär und manchmal auch etwas spektakulär, dass Gott mein Leben verändert und redet und eingreift und meinem Leben eine andere Richtung gibt. Das wünsche ich uns. Erstens, dieser erwartungsvolle Mensch zu werden. Das Zweite, sie warteten nicht auf irgendwas. Wir haben im Gymnasium Warten auf Godot gelesen. Das ist von Samuel Beckett, absurdes Theater. Das ist ein Wahnsinnsstück. Der ganze Abend, da sitzen zwei in einer Tonne, in einer Mülltonne und warten auf Godot. Was ist Godot? Keine Ahnung. Und ich habe den Eindruck, Weihnachten ist absurdes Theater. Viele sitzen auf den Tonnen. Also, heute muss wieder die Tonne raus, heute Abend, glaube ich. Und dann wird das Ganze, ja, worauf warte ich eigentlich? Es gibt ein dumpfes Warten. Ich möchte dieses Warten auf den Trost Israels. Das Zweite ist, versöhnt zu leben. Hanna war lange, lange Witwe, war lange, lange allein. Ihre Mädchenträume sind nach 7 Jahren geplatzt. Und sie ist nicht verbittert. Sie ist versöhnt mit ihrem Leben. Sie ist versöhnt mit Gott. Sie ist versöhnt mit den Menschen. Und deshalb ist sie mitten im Leben. Und das Dritte, ich möchte ein Zeuge werden wie Simeon und Hanna. Die es nicht aus Druck, sondern die gar nicht anders können, mit zu beizutragen, dass Menschen in Wiedenest, in Bergneustadt, in Meinerzhagen, in Pernze, in Deutschland, in der Welt diesen Trost Gottes, diesen Jesus, diesen Heiland kennenlernen. Dafür lohnt es sich, sich einzusetzen, auch in der Gemeinde. Auch wenn du denkst, du hast nur einen kleinen Beitrag. Da kommt es überhaupt nicht drauf an, wie groß oder klein unser Beitrag ist. Überhaupt nicht. Gott braucht uns überhaupt nicht. Er macht ja eh alles. Er möchte, dass wir ihn erwarten und dass wir ihn bekennen und dass wir mit ihm leben. In diesem Sinne wünsche ich euch, nach Weihnachten ist vor Weihnachten, nicht so schnell aufgeben. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.